Vielen Dank für das Gebet, Manfred. Super, kann ich gut gebrauchen. Das ist eine super Perspektive hier, euch so zu sehen. Prima. Ja, ich grüße Sie, ich grüße euch mit dem Gruß unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus. Friede sei mit dir. Es gibt ja kaum einen Mensch, der nicht Gutes im Leben haben möchte. Das wollen irgendwie alle. Gutes im Leben haben. Und ich sage ja immer, die Bibel ist nicht zu toppen. Ich weiß gar nicht, wie viel Hinweise du im Wort Gottes findest, wenn du die praktizierst, wie gut du es in deinem Leben hast. Und da gibt es den Jakobus, der hat einen Brief geschrieben und in seinem Brief, da hat er ganz viele Hinweise gegeben für ein gutes Leben. Und ich habe so gedacht, heute Morgen könnten wir uns mal drei dieser Hinweise anschauen. Und zwar finden wir sie aufgeschrieben im Jakobusbrief, Kapitel 4, die Verse 13 bis 16. Jakobus 4, 13 bis 16. Da schreibt Jakobus, und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Wir können diesen Text jetzt in drei Teile einteilen, weil wir finden ja hier drei Hinweise für ein gutes Leben. Und zwar das erste wäre, lebe planmäßig. Das zweite, lebe nicht in der Illusion der Selbstbestimmung. Und das dritte, lebe mit Gott. Das erste, lebe planmäßig. Also, die Worte stammen vom Jakobus und dieser war ein Mann der Tat, kein Theoretiker, Praktiker, war ein Mann der Tat und das wird ja in seinen Briefen immer wieder deutlich. Und jetzt geht es ihm mit seinen Worten nicht darum, dass man jetzt so die Hände in den Schoß legt und sagt, ja, der Herr wird das schon tun, der Herr wird das schon machen, ich lass mal einfach alles auf mich zukommen. Nein, für Jakobus ist es selbstverständlich, Pläne zu schmieden, denn er weiß, das ist ein Teil unseres Lebens. Denn wer vorhat, musst du ja klar machen, wer vorhat, für ein Jahr in eine fremde Stadt zu gehen, Handel zu treiben, viel Geld zu verdienen, wie er es ja hier in Vers 13 anspricht, der muss planen, der muss planen, der muss sich etwas zutrauen, anders ist das überhaupt nicht zu machen. Da gibt es ja das inzwischen zu Mode gewordene Wort der Nachhaltigkeit. Ja, alles nachhaltig, soll ja alles nachhaltig sein. Und man braucht eine langfristige Perspektive, um das Richtige zu tun. Man muss weiterdenken, also bis zum nächsten Wahltermin, sagen wir mal, oder die so ihre Aktien haben, weiterdenken als das nächste Aktionär treffen. Aber jetzt auch wir so im privaten Bereich, ich sag mal so wir kleinen Leute, wir planen ja auch. Was planst du, was hast du bisher geplant? Ausbildung zu Ende bringen oder vielleicht eine neue Arbeitsstelle anfangen oder Haus kaufen, Auto kaufen, schönen Urlaub verbringen, Augen operieren lassen demnächst. Also man hat so seine Pläne, jeder hat seine Pläne, den 85. Geburtstag demnächst groß feiern. Pläne, die wir machen, Pläne, die unserem Leben kurz- oder langfristige Ziele geben, die sind einfach nötig. Die sind wirklich nötig. Und jetzt fragst du dich, hey, warum weist der jetzt hier so unbedingt darauf hin? Für mich ist das klar. Ich bin viele Jahre Christ, das sieht man ja schon an meinem Alter, und vor allen Dingen auch lange Jahre Pastor gewesen und ich weiß, dass es manche Christen gibt, die sagen, nein, darf ich nicht, keine Pläne machen, oh, geht gar nicht und so, ist ja kein Gottvertrauen drin und ich will das überhaupt nicht tun und so weiter. Aber wenn man mal so dahinter geblickt hat, dann war das nicht so das Gottvertrauen, diese Sache, wie sie so sagten, ja, das darf man nicht, weil man kein Gottvertrauen hat. Nein, was war das dann gewesen? Ich habe dann so ein bisschen so nachgefragt und so. Und dann kam Bequemlichkeit heraus. Dann kam aber auch ein, man wollte keine Verantwortung übernehmen. Schieb so schnell ab. Das ist das Problem manchmal. Manchmal kann man alles so auf Gott abschieben, was wir eigentlich selber in der Hand hätten. Ganz wichtig, dass wir das nicht verwechseln, ihr lieben Leute. Jesus, unser Herr Jesus, der hat ja auch mal ganz diese Sache mit den Planen in einem Gleichnis hervorgerufen und dass der Mensch das braucht. Zum Beispiel findest du da eine Stelle im Matthäus-Evangelium Kapitel 14 in den Versen 28 bis 30. Ich möchte uns das mal lesen. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Also unser Herr Jesus stand ja mit beiden Beinen auf der Erde und ihm bringt dann das so klar, Leute, ihr müsst doch überlegen, wenn ihr baut und so weiter. Also halten wir es einfach mal fest, planen ist auch für einen Christen angesagt, plane. Und Jakobus sagt das ja hier auch. Und der Jakobus, noch eine andere Sache, er kritisiert ja auch nicht, dass man Handel treiben soll. Und Gewinn machen soll. Der Mann weiß, man braucht Geld. Und er akzeptiert, dass manche mehr sogar mehr haben. Und dann denkt er sich, hey, die haben mehr und die können was davon abgeben. Und das bringt er so schön in Kapitel 2 seines Briefes zum Ausdruck, dass man sich der Arm anzunehmen hat, die Mangel leiden. Verstanden alles? Ja, ich glaube ja. Ich kann euch nicht mehr so erkennen wegen meinen Augen. Also ich muss das jetzt mal auf euch vertrauen, dass ihr das auch richtig hört. Ja, Jakobus, er redet also nicht gegen das planmäßige Leben. Das gehört für einen Christen zum Leben dazu. Aber wogegen redet er? Und zwar gegen diese Illusion der Selbstbestimmung. Und damit sind wir jetzt beim zweiten Punkt. Zweiter guter Hinweis für ein gutes Leben. Zweitens, lebe nicht in der Illusion der Selbstbestimmung. Jeder, der jetzt meint, sein Leben ganz und gar selbst bestimmen zu können, der ist also in Jakobus Augen absolut kurzsichtig. Wie gesagt, hatte ich schon gesagt, Jakobus ist Realist und er weiß schnell, dass man mit leeren Händen dastehen kann. Und ganz deutlich sagt er das nämlich in Vers 14, wenn er schreibt, was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Boah. Ich weiß nicht, wie du das jetzt hörst. Was ist dein Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Klare? Harte, aber deutliche Worte, wahre Worte. Und das ist die Illusion, die Jakobus aufdecken möchte, dass einer seines Lebens selbstmächtig ist. Das denken ja viele Leute. Ich bin meines eigenen Lebens selbstmächtig und diese Illusion, dass unser Leben unbegrenzt und zeitlos ist. Aber das Leben ist nicht zeitlos und unbegrenzt. Und man muss sagen, das menschliche Leben in all seiner Großartigkeit, trotz all seinem Vermögen, was der Mensch kann und so weiter, gleicht einem Rauch, der für einen kurzen Moment aufscheint und dann verschwindet. Danke für die Schriftlesung, für dieses Gleichnis. Ich möchte dazu noch mal kurz was sagen. Das ist auch eine interessante Geschichte mit unserem reichen Kornbauer hier, was wir eben gehört haben. Der war auch so drauf. Mich interessiert eigentlich nur, was ich mache. Hat man jetzt auch vielleicht auch rausgehört. Hier so dieses, wie regle ich mein Leben? Oder wie kann ich vorsorgen, dass ich sorglos leben kann? Wie bekomme ich mehr vom großen Kuchen ab? Wie kann ich mein Leben genießen? Wie schaffe ich es, dass es mir gut geht? Er hat sich ja so gedacht, mit meiner Vorratshaltung kann ich mir so eine sorglose Alterssicherung erschaffen. Vielleicht wollte er sogar so das Paradies auf Erden erschaffen. Aber jetzt denk mal nach, wie wäre die ganze Sache weitergegangen? Der hätte das nie erreicht, der hätte das nie erreicht. Bei all seinem Schuften, hat man so im Ruhrgebiet gesagt, hat er sowas nie erreicht. Denn was ist denn los? Mehr Scheunen hätte mehr Arbeit bedeutet. Mehr Arbeit hätte ihm doch mehr Sorgen beschert. Und mehr Sorgen hätte ihn die Ruhe geraubt. Und so wäre er immer weiter diesem Ziel der Ruhe und traumhafter Lebensfreude hinterher gehetzt und hätte sie nie gefunden. Und ihr lieben Gottesdienstteilnehmer, was zeigt uns das? Das zeigt doch nur, wer sich nur allein um sich selber dreht und sich selber nur wichtig nimmt und Gott aus seinem Leben heraushält, der erreicht noch längst nicht das, was er sich erträumt. Auch wenn der Mensch Gott aus seinem Leben heraushält, aus seiner ganzen Lebensplanung, weißt du, Gott lässt sich nicht einfach an die Seite schieben. Und das wird ja in diesem Gleichnis deutlich. Wie begegnet er denn dieser Sache? Und zwar sagt er, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Gott nennt diesen Menschen Narren, Dummkopf. Du bist echt ein Dummkopf, warum? Weil du den Tod nicht bedenkst. Weißt du, das ist und bleibt nun einmal so. Der Tod entwertet unsere höchsten materiellen Werte. Und er bringt an den Tag, dass alles wertlos und vergeblich ist, wenn es nur um uns geht. Unser Vater hat immer früher gesagt, so, wenn man so auf Reichtum und so zu sprechen kommt, hat er immer gesagt, das Totenhemd hat keine Taschen. Weil früher wurden die Leute ja so bestattet in so einem Totenhemd. Heute können die alles, kann der Bestatter denen alles anziehen, Anzug, Schützenfest, Uniform und so weiter. Aber ihr wisst, was damit gemeint ist. Also wer sich selbst allein zum Inhalt seines Lebens macht, wer also nur, das muss ich auch noch sagen, nur so auf das Diesseits konzentriert ist und nicht das Jenseits im Blick hat, der schießt völlig am Leben vorbei. Und deshalb setzt unser Herr Jesus am Ende dieses Gleichnisses diesem materiellen Reichsein, dem Reichsein in Gott gegenüber. Und er sagt ja zum Schluss hier, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Gott will also selbst der wahre, der unvergängliche Reichtum deiner und meiner Existenz sein. Weißt du das? Damit unsere Arbeit, unser Leben nicht in diese große Pleite endet, sondern damit wir nach dem Sterben in Gottes Herrlichkeit eingehen. Nicht umsonst hat Jesus gesagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Leben nach dem Tod in Gottes Herrlichkeit. Jesus hat es zugesagt, wodurch, wenn du an ihn glaubst. Wenn du also das annimmst, was er für dich am Kreuz getan hat, nämlich dich mit Gott versöhnt hat und erst auferstanden ist und lebt, er lebt, er ist da, ist Realität und sagt, hey, wenn du daran glaubst, was ich für dich getan habe, dann hat der Tod nicht das letzte Wort, sondern du gehst ein in die Herrlichkeit des Vaters. Und das ist Reichsein bei Gott. Und dieses Reichsein bezieht sich auch nicht nur dann auf die Ewigkeit, dieses Reichsein bezieht sich auch auf diesem Hier und Heute. Was heißt das denn konkret? Ihr habt es gerade gesungen mit den Kindern. Zack, zack, hinein in den Topf. Ja, wenn das immer so einfach wäre, wäre ja klasse. So einfach ist es leider nicht immer. Aber was haben wir trotzdem? Dass wir uns doch in unseren Sorgen an ihn klammern. Und wenn wir auch nichts mehr verstehen, dass wir trotzdem dranbleiben und sagen, Jesus, ich kapiere überhaupt nichts. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt da durch muss. Durch dieses dunkle Tal, warum dieses, jenes, welches ist. Aber Jesus, ich habe doch die Gewissheit, dass mich nichts und niemand aus deiner Hand reißen kann. Du hast es gesagt und daran halte ich mich fest. Und wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch ans Ziele, auch durch die Nacht. Weißt du, und manchmal kannst du dich nur noch so klammern. Geht nicht mehr so zack, zack in den Topf. Geht auch, manche Christen können das. Wunderbar, super. Aber alle die das nicht so können, will ich dir sagen, hör zu. Jesus liebt dich. Und wenn du jetzt durch ein dunkles Tal gehen musst und diese Dinge durchmachen musst, dann darfst du trotzdem wissen, der Herr lässt dich nicht im Stich. Das sag nicht ich, das sagt das Wort Gottes, die Bibel. Und da hat der Herr ja gesagt, dass uns nichts trennen kann von seiner Liebe. Römer 8, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, weder Höhe noch Gewalt, noch irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und jetzt blende mal deine Gegenwart ein, wie du heute Morgen hier hingekommen bist, wie du sitzt, welche tausend Gedanken du schon hast und nicht immer beim Gottesdienst warst. Ich rede so, weil ich das von mir auch kenne. Manche können gut abschalten, aber viele ja auch nicht. Aber diese Gegenwart, die du erlebst, die trennt dich nicht von der Liebe Gottes. Verstehst du das? Sie trennt dich nicht von der Liebe Gottes. Also, das ist alles dieses Reichsein bei Gott. Kommen wir zurück nochmal zu Jakobus jetzt hier. Und wie gesagt, zu allen Zeiten sind ja Menschen der Meinung, sie brauchen Gott nicht, sie können ihn außen vor lassen und so weiter, wie der reiche Kornbauer. Und jetzt sagt Jakobus zu diesen Leuten Folgendes, Vers 16. Ich zitiere das mal nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Ihr aber seid stolz auf eure Pläne und gebt damit an. Eine solche Überheblichkeit ist verwerflich. Ihr seid stolz auf eure Pläne und gebt damit an. Eine solche Überheblichkeit ist verwerflich. Und das ist ja so, kennst du ja auch vielleicht manche so Menschen, die sind so sicher über ihre Pläne und finden das so ganz toll. Und sie machen Pläne, als ob sie Gott überhaupt nicht brauchen, sind stolz darauf. Und dann kommen ja so Worte so, ja, selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. Und selbst ist der Mensch. Aber die Frage ist doch, was ist der Mensch, wenn er nur selbst ist? Was weiß er? Ich will das jetzt nicht hier runterspielen. Der Mensch weiß wirklich vieles und es ist gut, dass er auch vieles weiß. Versteht mich bitte nicht falsch. Er kann Dinge berechnen. Er kann Entwicklung vorhersagen. Er kann Trends abschätzen, Prognosen aufstellen. Und das alles ist ja nützlich und hilfreich zum Pläne schmieden. Wir verteufeln keine Wissenschaft. Gut, an manchen Stellen, ich denke da schon was Böses hinter, aber an vielen wirklich nicht und ist auch hilfreich für unsere Menschheit. Aber was hilft das alles? Was nützt das alles, wenn das ohne dem Schöpfer Gott passiert? Denn das ist ja bei allem, was der Mensch, wie der Mensch so drauf ist und auch was er in manchen Bereichen auch schafft und so weiter. Aber das Problem ist wirklich, das Problem ist ja unsere, ja, Markus sagt es ja auch so, unsere Vergänglichkeit. Und das ist so, ja, ich weiß doch gar nicht, ob ich die nächste Minute überleben werde. Nächste Stunde, nächsten Tag, nächstes Jahr. Der Mensch, der Jesus hat es mal so schön gesagt, ne? Er hat ja gesagt so, der Mensch kann, wie hat er das mal gesagt, seinem Leben keine Spanne zusetzen, hat Luther übersetzt, so keine Spanne zusetzen. Das heißt, er kann sein Leben eigentlich keinen Augenblick verlängern, wie sehr er doch plant und sorgt und so weiter. Und Jakobus möchte also, dass wir klar und deutlich einsehen, Mensch, das ist deine Situation, das ist meine Situation. Und dass wir dann diese Einsicht umsetzen und das Beste daraus machen. Wirklich das Beste, weil es von dieser Grundannahme ausgeht, dass ich nicht alleine durch das Leben gehe, sondern dass der lebendige Gott an meiner Seite ist. Und damit sind wir jetzt auch beim dritten Hinweis, und zwar lebe mit Gott. Jakobus schreibt in Vers 15, dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Und er sagt ja eigentlich gar nichts anderes als dieses, dass der lebendige Gott unser Leben in seiner Hand hat. Der, dem wir erstmal unser Leben zu verdanken haben, unser Sein, dass er mein Leben wirklich in seinen Händen hält. Und weißt du, das ist der beste Lebensentwurf, wenn wir Gott nicht aus unserem Leben heraushalten. Wenn er wirklich Gott in meinem Leben ist und wenn ich ihn liebe von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit meinem ganzen Verstand. Und weißt du, das ist der Lebensentwurf, der auch unserem Leben Sinn gibt. Und das nicht nur bei Erfolg und Highlife, sondern auch, ich habe es ja gerade schon mal angesprochen, wenn ich durch das dunkle Tal gehen muss und dann so sprechen kann wie David in Psalm 23. Auch wenn ich noch wandelte, auch wenn ich wandle durchs finstere Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und dass ich das dann auch weiß, ja, ich muss durch das finstere Tal und auch für Christen ist das Leben kein Ponyhof und keine Wundertüte und was da alles so für Sprüche gibt. Nein. Ist manchmal Dunkelheit, aber trotzdem, dein Stecken und Stab trösten mich. Und das ist ja auch dieser Lebensentwurf, der mich dann in solchen Situationen auch in Gott geborgen sein lässt. Komme, was wolle. Und das ist der Lebensentwurf, der auch unser Versagen und unsere Enttäuschungen und Enttäuschung ja in Barmherzigkeit umwandelt für uns selbst und gegenüber anderen. Hallo, warum? Ihr guckt da jeden Sonntag drauf. Weil am Kreuz das passiert ist, weil Jesus mein Versagen getragen hat. Meine Schuld, an der ich manchmal zerbreche und denke, warum habe ich das zum x-ten Mal gemacht? Und dann darf ich kommen und erlebe, was im Wort Gottes steht, so wie unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und ich sehe das Kreuz und weiß, dass das Blut Jesu Christi mich reinwäscht von jeder Sünde, von jeder. Wo Satan kommt und dich anklagt, hast ja schon wieder das getan. Und dann kommt so dieses Vergleichen mit den anderen. Oh ja, guter Christ und ich bin immer so schwach und so weiter. Bitte, 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 hör auf, dich mit den anderen zu vergleichen. Der Maßstab für dich ist dein Herr. Klar findet er Sünde nicht gut. Aber deswegen ist Jesus doch gestorben. Hallo? Deswegen ist Jesus gestorben. Und das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Du nimmst das an, darfst das annehmen. Danke sagen. Danke sagen. Und weitergehen. Reich sein bei Gott, all diese Thematik. Also, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Und das ist die Haltung des Vertrauens auf unseren großen Gott. Und wer das sagt, wenn der Herr will, der kennt ja Folgendes an. Mein Können ist Gabe, mein Erfolg ist Geschenk und mein Leben gehört Gott. Und ja, ich habe verantwortungsvoll zu handeln, aber ich darf zugleich loslassen. Warum? Warum? Weil hinter dem Herr, von dem hier die Rede ist, kein willkürlicher Herrscher steht, der mein Leben, der mich nur knechten will und so weiter, sondern wer steckt hinter diesem Herr, wenn der Herr will und wir leben? Der himmlische Vater, so wie Jesus ihn uns vorgestellt hat, als er gefragt wurde, Herr, lehre uns beten. Und dann geht's los. Unser Vater, der du bist im Himmel. Und dann weiß ich also auch, ja, bei allen Planen, ich bespreche meinen Plan mit meinem himmlischen Vater. Und Vater hört dir so gerne zu. Wenn er ein guter Vater ist, ist klar. Aber unser himmlischer Vater ist ja noch besser da als der beste Vater. Also von daher, dann bespreche ich doch die Pläne mit meinem Vater im Himmel. Und wenn's ans Arbeiten geht, dann nehme ich ihn doch mit hinein in den Tag, in meinen Tun, nicht nur in den Tag, überhaupt, wenn ich tue. Du kannst doch alles wunderbar ihm sagen und er hört dir so gerne zu, er hört dir sehr gerne zu. Und wenn ich Entscheidung treffe, dann darf ich auch hier bei ihm Weisung suchen. Herr, wie soll dieses jenes gehen? Soll ich jetzt den neuen Job annehmen oder was? Ich bin hilflos an der Stelle. Weißt du, und dann gibt es solche Dinge, wie ich dann bete. Du kannst dann also auch so nach dem Prinzip der offenen Türen beten. Herr, wenn es sein soll, öffne die Tür. Wenn es sein soll, wenn es nicht sein soll, dann mach die Tür zu. Du kannst aber auch ruhig einen gestandenen Christen bitten, aber einen ehrlich, die sind ja alle ehrlich, ne? Aber ich meine jetzt dieses, der auch bereit ist, dir die Meinung zu sagen. Ein guter Freund. Weißt du, was ein guter Freund ist? Der dir auch sagt, wenn dein Gesicht schmutzig ist. Das ist ein guter Freund. Und deswegen such das Gespräch und such die seelsorgerliche Hilfe und vertraue darauf, dass Gott durch diese Person auch zu dir spricht. Also, so nehme ich den Herrn mit als meinen himmlischen Vater und sage, ja, so der Herr will und ich lebe, tue ich dies und das. Mein Vater geht mit mir, er lässt mich niemals im Stich. Ach, die Uhr ist um die Ecke da. Ist egal, ich mache jetzt Schluss. Wir machen, also haltet das einmal fest. Das ist einfach ganz toll für unser Leben, diese drei Ratschläge aus dem Jakobusbrief. Lebe planmäßig, lebe nicht in der Illusion der Selbstbestimmung, lebe mit Gott. Und so wünsche ich das für euch, für mich, dass wir das auch immer wieder drauf haben. Wenn wir nachher hier rausgehen, dann ist das schon wieder voll der Alltag. Aber wir sind nicht allein. Der Herr ist da, der Herr geht mit uns und das ist unser himmlischer Vater. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass du uns den allmächtigen Gott auch als himmlischen Vater vorgestellt hast und dass wir das sehen dürfen. Und Herr Jesus, du hast gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und dann sehe ich dich auch mit Wahrheit, mit konsequent, mit radikaler Nachfolge. Aber dass du in dem Allen der barmherzige Herr bist, der uns auch diese Gleichnisse gegeben hat vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Groschen, all diese Dinge, wo wir auch mit unserer Schwäche und mit dem, was wir immer wieder tun, was auch dir missfällt, doch zu dir kommen dürfen, Herr Jesus, und danken dir, dass dein Blut uns reinwäscht von aller Sünde. Und so bete ich für die lieben Leute hier und für mich und dass wir unser Leben wirklich planmäßig gestalten und dass wir dabei dich nicht vergessen und vor allen Dingen, lieber Herr, dass wir mit dir leben. Amen.